Aus dem Römerbrief, Kapitel 5, habe ich zwei Verse ausgewählt, die in einem Zusammenhang stehen. Der Zusammenhang ist abgedruckt auf den Sonntagsblättern. Es geht einmal um den Vers: Und wir rühmen uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist eine Hoffnung, die von widrigen Erfahrungen in unserem Leben nicht in Frage gestellt wird. Da schreibt Paulus einiges zu. Und dann der Vers: Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Eine Versöhnung, die eine überraschende und ungewöhnliche Komponente hat. Und davon werden wir gleich hören. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns so den letzten Tag des Jahres und unsere verrinnende Zeit miteinander bedenken und wie Gott darauf Einfluss nimmt zu unserem Besten, nämlich mit Versöhnung und mit Hoffnung. Denn beides sind Realitäten. Realitäten durch den Glauben in unser Leben hineingekommen. Also im Vertrauen auf eine tragende Beziehung zu Gott. Versöhnung und Hoffnung, Realitäten in unser Leben hineingekommen und die uns jetzt wieder herausfordern. Herausfordern, sie als Realitäten des Heils anzunehmen. Und um das hervorzuheben, dass sie Realitäten sind, spricht Paulus von sich rühmen oder stolz sein darauf oder mit Freude stolz sein und vertrauen. Stolz hat ja bei uns immer so ein was Anrüchiges, aber nehmt es einfach mal positiv. Stolz darauf sein, auf eine Realität, die ich gerne annehme. Stolz zu sein als Christ auf Versöhnung und auf Hoffnung. Versöhnung hat mit unserer zurückliegenden Zeit zu tun. Versöhnung ist rückwärtsgewandt und Hoffnung blickt auf das, was kommt. Also gerade richtig an diesem Tag. Ich will zunächst von der Versöhnung reden. Wir reden von Versöhnung meistens als einer gemeinsamen Handlung, als einem gemeinsamen Geschehen. Na, da ist ein langer, schwelender Streit, der wird beigelegt. Die Vergangenheit verliert endlich ihre Macht. Die Vergangenheit verfolgt uns nicht mehr ständig und wir lassen, was war, los. Ja. Die Vergangenheit stößt uns nicht wieder auf, immer wieder auf, wie ein schwer verdauliches Essen. Der Friede hat endlich wieder eine Chance. Und der Schaden und der Schmerz, die Wunden fallen nicht mehr so ins Gewicht wie der Friede jetzt, der jetzt endlich dominieren kann. Man versucht sogar nicht mehr bis ins Detail klären zu wollen, wer nun Recht hatte und wer Unrecht hatte. Der Friede dominiert. Das ist etwas Großartiges. Und das ist auch eine wunderbare Fügung, wenn wir das in 2017 erlebt haben. Aber einen Schritt weiter noch mit der Versöhnung. Was ist, wenn das Gegenüber nicht bereit ist zu einem versöhnlichen Gespräch oder das Gegenüber unerreichbar ist oder vielleicht sogar verstorben? Aber auch da, liebe Schwestern und Brüder, ist Versöhnung möglich. Denn Versöhnung fängt bei uns an. Versöhnung fängt in uns an. Ja, das ist ein Irrtum zu sagen, der, die müsste doch. Und wenn die nicht oder wenn der nicht, dann geht das doch nicht. Ein Irrtum. Denn die Feindschaft in uns, die wird nur in uns selbst ausgehungert. Und so redet Paulus hier auch von einer Versöhnung, bei der Gott angefangen hat ohne uns. Im Zusammenhang kann man das nachlesen. Er hat sich versöhnt ohne uns. In Kapitel 5 steht, Gott versöhnte sich mit uns, als wir noch Sünder waren. Also eine ganz besondere Versöhnung, die sich zunächst nicht auf den anderen, auf die anderen, auf die Menschen bezieht, sondern auf sich selbst. Als wir noch Sünder waren, als wir noch Gottes Ignoranten waren, Da versöhnte er sich selbst durch Christus. Er wiederholt das im 2. Korintherbrief. Und Paulus nimmt dabei das auf, was er bei Jesus schon gehört hat. Ich erinnere euch daran, er erzählt ja mal von einem Vater und von zwei Söhnen. Der Vater ist in sich selber versöhnt, als der junge Sohn wieder nach Hause kommt. Darum kann der Vater ihn auch überaus herzlich aufnehmen, weil der in sich versöhnt ist und er muss ihm nicht die gesamte Vergangenheit vorrechnen. Dafür sorgt schon ein anderer. Aber er ist in sich versöhnt und darum kann er den Sohn aufnehmen herzlich. Und der Vater bleibt auch versöhnt, als er sich dann mit dem zweiten, dem älteren Sohn unterhält und er kann ihn einladen. Doch, so beschreibt es Jesus, kommt es nicht zu einem erfreulichen Gespräch, denn der Vater begegnet in dem älteren Sohn immer nur dessen Vorurteilen und dessen Verbitterungen, Verbitterungen wo auch immer her. Und was bitter macht, sind oft genug nicht unsere, die Realitäten, sondern was bitter macht, sind unsere Gedanken und Vorstellungen von den Realitäten. Aber der Vater bleibt versöhnt. Und darum ist er versöhnlich, darum ist er offen und bereit für jedes Gespräch. So ist Gott, der Vater Jesu. Und Paulus empfiehlt uns, diese Art von Versöhnung mal an uns heranzulassen. Natürlich, sie erst einmal zu empfangen von Gott selbst. Uns davon berühren zu lassen, dass er uns so entgegenkommt. Aber auch diese Art von Versöhnung uns einmal vorzustellen und, wenn möglich, sie auch einzuüben. Die Versöhnung in uns. Wäre das etwas, liebe Schwestern und Brüder, für all die Dinge, die uns noch anhängen von 2017, einmal so damit umzugehen? Mit dem Gedanken, es fängt bei mir an, ohne den anderen, nur in mir. Wäre das etwas für all das, was uns noch anhängt? Jesus erzählt in seiner Bergpredigt von versöhnten Menschen. Und er erzählt, wenn dich jemand oder wenn jemand dir gegenüber seine Macht missbraucht, zum Beispiel er zwingt dich, eine schwere Last zu tragen. Damals war das so eine Meile, ja. Römische Soldaten konnten einem jüdischen Mann nur ihr Sturmgepäck einfach auflegen und dann hatte er das zu tragen. Na, ihr könnt euch vorstellen, eine Meile lang könnte es jetzt in uns kochen. Ja, so richtig. Ja. Jesus sagt, muss aber nicht. Jesus sagt, der versöhnte Mensch zeigt seine innere Freiheit und geht möglicherweise eine zweite Meile mit, ohne dass es in ihm kocht. Ich muss immer wieder staunen, was ist das für eine Haltung? Und was ist das für eine Freiheit, als versöhnter Mensch so leben zu können? Was ist das für eine Kraft? Und wenn man mit so einer Freiheit, nämlich ein versöhnter Mensch zu sein, in ein neues Jahr hineingehen könnte, das wäre doch eine wunderbare Aussicht und auch eine wunderbare Realität. Versöhnung, von der Paulus redet, fängt in uns an. Und wir übernehmen die Verantwortung für unsere Gefühle und was dahinter steht. Und wir spüren zugleich auch unsere Sehnsucht nach dieser Freiheit, von der Jesus redet. Und noch einen Schritt weiter, ich rede mit meinem Gott selbst darüber. Was ist das für eine Kraft, die du mir zukommen lassen willst? Und wir reden auch im Blick auf unseren Gott selbst darüber. Versöhnung mit Ereignissen in 2017, die uns arg zugesetzt haben und die uns vielleicht jetzt noch in die Enge treiben. Ich rede mit ihm, im Vertrauen darauf, wenn er selber dazukommt, kann es trotz allem, was war, stimmig werden, wenn er dazukommt. Wenn du, mein Gott, dabei bist in meiner Nähe, wenn du in 2017 dabei warst, dann nehme ich es so, wie es war. Dann nehme ich mein Leben, wie es war. Dann nehme ich mein Ja, wie es war. Ich trage es dir, mein Gott, nicht mehr nach, dass du es so zugelassen hast. Du hast meine Klage gehört. Ich bin sie bei dir losgeworden und lasse los. Das Vergangene soll seinen Platz nun finden, sodass das Vergangene nicht mehr ständig wie eine negative Kraft in meinem Leben weiterwirken darf. Was war, kann ich nicht verändern, aber meine Einstellung dazu mit deiner Hilfe. Und die will ich mit dir, mein Gott, besprechen. Das wäre ein Beispiel für einen Menschen auf dem Weg, ein versöhnter Mensch zu werden. Liebe Gemeinde, Versöhnung, die bei uns anfängt mit Gottes Hilfe, sie macht uns frei und hält uns offen für Neues und für Überraschendes, weil die Vergangenheit nicht mehr dazwischen funken darf. Und nun sind wir bei dem Zweiten, bei der Hoffnung, wenn wir offen werden für Neues, für Überraschendes. Darum der zweite Begriff, der Paulus elementar wichtig ist und wo er sagt, ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf, auf diese Hoffnung. Und wir werden eine andere Hoffnung kennenlernen, so wie Hoffnung im Alten und Neuen Testament verstanden werden will. Das ist eben nicht die Hoffnung, von der man sagt, Hoffen und Harren hält manche zum Narren. Oder wo die Leute sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wer so redet, die Hoffnung stirbt zuletzt, dem ist die Hoffnung lebensnotwendig. Ja, aber vom Ende her doch vergeblich. Diese Hoffnung gibt vorübergehend Kraft, aber sie ist letztlich auch aussichtslos. Das ist eine Hoffnung, die ebenfalls nur an der Vergangenheit orientiert bleibt, an unseren Erfahrungen. Wir wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Hochrechnung, was kommen kann. Ja. Wer an bestimmte Dinge glaubt, also wer glaubt, der hat Höhenangst zum Beispiel, ja, der erlebt auch Höhenangst. Wir nehmen also etwas vorweg in Gedanken, in Erfahrung und rechnen es hoch. Und rechnen doch immer nur das Alte hoch. Wir versuchen, der Vergangenheit zu entgehen durch solch eine Hoffnung bis zum Ende. Aber das hoffnungslose Ende stellt die Hoffnung dann wieder in Frage. Und dann sagt der Volksmund eben, Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. In der Heiligen Schrift ist es umgekehrt mit der Hoffnung. Nicht die Hoffnung stirbt zuletzt, sondern man müsste sagen, die Hoffnung aufersteht zuletzt. Ja? Die Hoffnung überrascht uns mit Neuem. Und das Neue in der Zukunft ist nicht mehr unsere Hochrechnung. Endlich nicht mehr, sondern das ist das, was Gott uns verheißt. Und Gott uns mit dieser Hoffnung, mit seinem Reich verbindet. Also die Hoffnung, von der die Bibel redet, lebt von Gottes Reich her, nicht von unseren vergangenen Erfahrungen. Der Peter Jansens, das war oder ist ein moderner Verfasser von geistlichen Liedern, hat ein Lied gedichtet, da heißt es, wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, aber wir sind eingeladen. Wir sehen schon die Lichter und hören die Musik. Die Einladung macht das Fest gewiss. Wir sind eingeladen. Und der Weg zum Festsaal beschreibt gelebte Hoffnung. Wir hören schon, wir sehen schon die Lichter und hören die Musik. Das ist eine Hoffnung, die sich von einer festen, zukünftigen Einladung schon nährt. Das ist die Hoffnung, von der die Bibel redet. Oder hier in der Weihnachtsgeschichte stehen dafür die drei Weisen aus Persien ein. Für die ist das Ziel klar. Also für die war wissenschaftlich ganz klar, da muss was sein in dem Bethlehem. Und daraufhin gehen sie los und ihr Weg dorthin, den könnte man Hoffnung nennen. Es ist eine Hoffnung mit Qualitätssiegel. Paulus sagt an anderer Stelle, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also das Alte bestimmt nicht mehr eure Hochrechnungen von der Zukunft, sondern da ist etwas anderes, was euch jetzt von Mal zu Mal bestimmt und mit der Zukunft zu tun hat. Ja, typisch zur Jahreswende sind ja jetzt hier die Zusammenstellungen, was wird jetzt alles anders, ja, in der Rente und was weiß ich nicht noch alles, oder was kommt da auf uns zu, und komm, schieb das mal alles beiseite, wenigstens für heute, wenigstens für diesen Gottesdienst. Lasst euch von dieser Hoffnung mal berühren, die nicht hochrechnet, sondern die sich verheißen lässt. Neues wird auf dem Weg zum Reiche Gottes von dieser Zukunft her. So lebt biblische Hoffnung in uns auf. Und das Neue bricht hier schon auf. Und das Neue bricht hier schon durch. Und das Neue sind Erfahrungen mit diesem Gott der Hoffnung und Erfahrung mit seinen hoffenden Menschen. Und so wird es von dieser gewissen Zukunft auch in 2018 aufleuchten, wie es vielleicht sogar in 2017 schon Momente gab, wo diese Zukunft aufgeleuchtet ist in eurem Leben. Da, wo wir in Harmonie mit unserer Zukunft gehandelt haben. Da, wo wir Dinge gedacht und getan haben, die normalerweise zur Resignation führen, wir aber im Kontakt mit der Zukunft Gottes gesagt haben, ja, dann lohnt es sich, weil Gott alles aufsammeln wird. Wenn ihr euch an das Gleichnis Jesu erinnert, wo Menschen, wo er sagt, das, was ihr mir getan habt, in meinem Namen, die Menschen sagen, wo haben wir was getan? Dann erzählt ihnen Jesus davon, was sie getan haben, in dieser Hoffnung für andere. Seht, er fügt das alles zusammen, was wir vielleicht schon vergessen haben, in 2017, in 2018. Weil diese Hoffnungskraft immer wieder in unserem Leben aufgeleuchtet ist, von der Zukunft her. Das hat nicht mit unseren Hochrechnungen zu tun, sondern mit Gottes Verheißung. Wo Hoffnung zu einer Liebe zum Leben wurde, wo Hoffnung zu Verzeihen wurde und wo Hoffnung zufrieden wurde. Wisst ihr, eines der geschundenen Kinder in den Kriegsgebieten dieser Welt hat gesagt, dann gehe ich in die Kirche und ich singe und dann vergesse ich vorübergehend alles. Das ist die Hoffnung, von der die Bibel spricht. Liebe Schwestern und Brüder, für 2018 sind wir geistlich bestens vorbereitet. Mit Paulus seid stolz darauf, wenn euch das nicht zu überheblich klingt, seid stolz darauf, rühmt euch dessen, dass ihr mit Versöhnungskraft und Hoffnungskraft unterwegs seid, auch in ein neues Jahr. So segne uns Gott. Amen.